Dem elektrischen Mönch war ungeheuer wohl zumute und er fiel in einen schwungvollen Galopp. Das heißt, er spornte sein Pferd schwungvoll zu einem Galopp an und sein Pferd fiel schwunglos in denselben. Diese Welt, dachte der Mönch, ist eine gute Welt. Ihm gefiel sie. Er wusste nicht, wem sie gehörte oder wo sie hergekommen war, aber sie war zweifellos ein außerordentlich befriedigendes Plätzchen für jemanden mit seinen einzigartigen und ungewöhnlichen Gaben. Man wusste ihn zu würdigen. Den ganzen Tag war er an Leute herangeritten, mit ihnen ins Gespräch gekommen, hatte sich ihre Beschwerden angehört und dann leise die drei magischen Worte hervorgestoßen. »Ich glaube dir.« Die Wirkung war jedes Mal elektrisierend gewesen. Es war nicht so, dass die Leute auf dieser Welt es nicht auch gelegentlich zueinander sagten, aber sie kriegten offensichtlich selten dieses tiefe, aufrichtige Timbre hin, zu dessen Erzeugung der Mönch so vortrefflich programmiert worden war. In seiner eigenen Welt wurde er schließlich als ganz was Selbstverständliches angesehen. Die Leute erwarteten einfach von ihm, dass er für sie in einem Fort an Dinge glaubte, ohne ihnen auf den Keks zu gehen. Wenn jemand mit irgendeiner großartigen neuen Idee oder Anregung oder sogar mit einer neuen Religion vor der Tür stand, war jedes Mal die Antwort, »Ach, erzählen Sie es dem Mönch.« Und der Mönch saß dann da, hörte zu und glaubte geduldig alles. Aber niemanden interessierte es weiter. Nur ein Problem schien sich auf dieser ansonsten exzellenten Welt zu ergeben. Oft wechselte, nachdem er die magischen Worte hervorgestoßen hatte, das Thema schnell aufs Geld. Und der Mönch hatte natürlich keins. Ein Mangel, der eine Reihe von ansonsten sehr verheißungsvollen Begegnungen schnell innerlich vergiftet hatte. Vielleicht sollte er sich welches beschaffen. Aber wo? Er verhielt sein Pferd für einen Augenblick und das Pferd kam dankbar mit einem Ruck zum Stehen und machte sich über das Gras am Straßenrand her. Das Pferd hatte keine Ahnung, wozu das ganze Hin- und Hergaloppiere gut sein sollte, aber es machte sich nichts daraus. Woraus es sich allerdings was machte, war die Tatsache, dass es an einem scheinbar endlosen kalten Straßenrandbuffet vorbei hin und her galoppieren musste, und es nutzte die Gelegenheit so gut es konnte, solange es sie hatte. Der Mönch spähte angestrengt die Straße rauf und runter. Sie kam ihm irgendwie bekannt vor. Er trabte wieder ein kleines Stückchen und sah sich nochmal um. Das Pferd wandte sich ein paar Meter weiter wieder seiner Mahlzeit zu. Ja, der Mönch war letzte Nacht hier gewesen. Er erinnerte sich deutlich, naja, ziemlich deutlich. Er glaubte sich deutlich zu erinnern, und das war schließlich die Hauptsache. Das war die Stelle, zu der er in einem verwirrteren Geisteszustand als üblich gewandert war, und gleich um die nächste Ecke, wenn er sich nicht schon wieder furchtbar irrte, lag der kleine Laden an der Straße, wo er in den Kofferraum des Wagens dieses netten Mannes gesprungen war. Dieser nette Mann, der später so merkwürdig reagiert hatte, als er auf ihn schoss. Vielleicht hatten sie dort etwas Geld und würden es ihm geben. Er überlegte. Nun, er würde es herausfinden. Er zerrte das Pferd von seinem Festmahl weg und galoppierte auf den Laden zu. Als er näher an die Tankstelle herankam, bemerkte er einen Wagen, der dort in einer arroganten Schrägstellung geparkt war. Diese Schrägstellung ließ ganz deutlich erkennen, dass der Wagen nicht wegen irgend so was Schnödem hier war, wie etwa das Benzin in ihn reingeschüttet wurde, und dass er viel zu wichtig war, um ordentlich auf der Seite zu parken. Jeder andere Wagen, der wegen Benzin herkam, würde einfach so gut er konnte um ihn herumkurven müssen. Der Wagen war weiß und mit Streifen und Abzeichen und wichtigtuerischen Lampen vollgepflastert. Als der Mönch auf dem Vorplatz ankam, stieg er ab und band sein Pferd an eine Zapfsäule. Er ging auf den kleinen Ladenkiosk zu und sah, dass drinnen ein Mann mit dem Rücken zu ihm stand, der eine dunkelblaue Uniform und einen spitzen Hut trug. Dann tanzte der Mann plötzlich auf und ab und drehte seine Finger in den Ohren, was auf den Mann hinter dem Tresen deutlich tiefen Eindruck machte. Der Mönch sah in versteinerter Ehrfurcht zu. Der Mann, so glaubte er mit einer spontanen Mühelosigkeit, die selbst einen Scientology-Anhänger erstaunt hätte, musste irgendein Gott sein, wenn er solche Inbrunst wecken konnte. Er wartete mit angehaltenem Atem darauf, ihn anzubeten. Im nächsten Augenblick drehte sich der Mann um, trat aus dem Laden, sah den Mönch und blieb wie angewurzelt stehen. Der Mönch erkannte, dass der Gott offenbar darauf wartete, dass er etwas unternähme, um ihn anzubeten, und so tanzte er ehrfürchtig auf und ab und drehte die Finger in seinen Ohren. Sein Gott starrte ihn einen Moment lang an. Dann packte er ihn, drehte ihn herum, schmiss ihn mit gespreizten Armen und Beinen vorwärts über den Wagen und filzte ihn nach Waffen. Dirk platzte in die Wohnung wie ein kleiner, dicker Wirbelwind.
»Miss Way«,
sagte er, ergriff ihre leicht widerspenstige Hand und lüftete seinen absurden Hut.
»Es ist mir die unaussprechlichste Freude, Ihnen zu begegnen, aber auch eine Angelegenheit tiefsten Bedauerns, dass der Anlass unserer Begegnung einer solch großen Schmerzes ist, der mir gebietet, Ihnen mein tiefstes Beileid und Mitgefühl auszusprechen. Ich bitte Sie, mir zu glauben, dass ich Sie um nichts auf der Welt in Ihrem persönlichen Kummer stören würde, wenn es nicht um eine Angelegenheit ernstester Tragweite und Größenordnung ginge. Richard, ich habe das Rätsel des Zaubertricks gelöst, und die Lösung ist sehr ungewöhnlich.«
Er fegte durch das Zimmer und ließ sich auf einem Gästestuhl an dem kleinen Esstisch nieder, auf den er seinen Hut legte.
»Du wirst uns entschuldigen müssen, Dirk«, sagte Richard kühl.
»Nein, du wirst mich leider entschuldigen müssen«,
erwiderte Dirk.
»Das Rätsel ist gelöst, und die Lösung ist so erstaunlich, dass ich ein 7-jähriges Kind auf der Straße fragen musste, um sie zu erhalten. Aber es ist zweifelsfrei die richtige Lösung, absolut zweifelsfrei. Wie lautet also die Lösung, fragst du mich, oder würdest du mich vielmehr fragen, wenn du ein Wort dazwischen schieben könntest, was du nicht kannst? Und so will ich dir die Mühe ersparen und an deiner Stelle die Frage stellen und sie auch beantworten, indem ich dir sage, dass ich dir die Lösung nicht sagen werde, weil du mir nicht glauben wirst. Ich werde sie dir aber zeigen, und zwar noch heute Nachmittag. Du kannst dich indessen darauf verlassen, dass sie alles erklärt. Sie erklärt den Trick, sie erklärt den Zettel, den du gefunden hast, und der für mich die Sache restlos geklärt haben sollte, aber ich war zu blöd, und sie erklärt, wie die fehlende dritte Frage lautete. Oder vielmehr, und das ist der wesentliche Punkt, wie die fehlende erste Frage lautete.«
»Welche fehlende Frage denn?« rief Richard, den die plötzliche Pause verwirrte und der mit dem ersten Satz, nachdem er grapschen konnte, dazwischen ging. Dirk sah ihn verständnislos an, als wäre er von allen guten Geistern verlassen.
»Die fehlende Frage, die George der Dritte gestellt hat, natürlich«,
sagte er. »Wem gestellt hat?«
»Na, dem Professor«,
sagte Dirk ungeduldig.
»Hörst du eigentlich überhaupt nicht mehr hin, wenn du was sagst? Das Ganze war doch sonnenklar«,
rief er und schlug mit der Hand auf den Tisch.
»So sonnenklar, dass das Einzige, was mich daran hinderte, die Lösung zu erkennen, die unbedeutende Tatsache war, dass sie vollkommen unmöglich war. Sherlock Holmes hat gesagt, wenn man das Unmögliche eliminiert hat, dann muss, was übrig bleibt, so unwahrscheinlich es auch ist, die Antwort sein. Ich dagegen möchte das Unmögliche nicht eliminieren. Na denn, lass uns gehen.«
»Nein.«
»Was?«
Dirk blickte zu Susan hoch, von der dieser unerwartete, oder zumindest für ihn unerwartete, Widerspruch gekommen war.